Sind in Johannes 6, aber bevor wir anfangen, wollte ich nochmal da, das ist das T-Shirt, also Juli versucht verschiedene Wege, um Geld zu sammeln. Über diesen Link kann man ein T-Shirt besorgen und ein größeres Teil des Geldes kommt auch ihr zugute, beziehungsweise ihrem Dienst, was sie vorhat, in einer Schule in Honduras. Wer Interesse hat, wir werden für unseren Sohn Daniel ein T-Shirt bestellen. Und wer sagt, ich hätte auch Interesse, aber komme nicht so recht klar damit, kann einfach zu mir kommen und sagen, ich möchte ein T-Shirt dieser Größe und mir das Geld geben und da werde ich bestellen, weil wir werden sowieso, wenn wir hinfliegen, alle T-Shirts mitbringen. Also wenn ihr Interesse habt, dann sprich mich an und ihr könnt könnte ich für euch so ein T-Shirt bestellen. Ja. So viel dazu. Lasst uns beten, bevor wir weitermachen. Unser Herr und Heiland, du bist groß und mächtig. Jesus, du kennst uns. Du warst hier und du bist noch da. Und ich danke dir, Herr, dass du unsere Erlösung ermöglicht hast und dass du uns reingewaschen hast. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, sprich zu uns durch dein Wort. Zeig uns, Herr, wie du uns führen willst. Nimm all das weg von uns, was uns von dir ablenkt, dass wir wirklich ganz für dich da sind heute. In Jesu Namen. Amen. Ja, glaube schon. Ja, angeschaut. Also, wie ihr wisst, geht es um Brot heute. Ich habe mir fast gedacht, ich könnte mir die Predigt sparen zwischen dem, was die beiden gesagt haben vorher. Aber, aber wie Christian auch sagte, es ist gut, Wiederholung. Durch Wiederholung, dann prägt es sich besser ein. In dieser Woche, als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich an ein Gespräch gedacht, die ich im August hatte mit Sammy. Ja, einige von euch können euch erinnern. Sammy hat uns besucht im August und erzählt von seiner Arbeit. Und als wir mal geredet haben, da kam er über Essen zu reden. Er sagte, ich glaube, er war 4 Wochen hier, 4 oder 5 Wochen. Und er sagte, die letzte Woche davon werde ich nur einmal am Tag essen. Und ich habe gesagt, warum? Das muss nicht sein. Er sagte, weil dort, wenn ich zurückkomme, wird es nur einmal am Tag eine Mahlzeit geben. Bei uns zu Hause. Und ich möchte mich darauf vorbereiten. Dass mein Körper darauf vorbereitet ist, einmal am Tag eine Mahlzeit zu bekommen. Ja, uns geht's gut, was? Ja. Nur nebenbei erwähnt, wir haben seit ein paar Wochen unseren normalen Collector-Korb und auch die Sondersammlung für Kenia. Also merkt euch das, wenn ihr was geben wollt, dass wir das eben auch, dass auch Sammy und seinem Dienst zugutekommt. Das wollte ich nicht unerwähnt lassen. Es geht um Hunger, es geht um Brot, es geht um viel mehr. Am Anfang von Kapitel 6, wenn ihr da mitgelesen habt, habt ihr gesehen, Jesus ist am See von Galiläa, nicht alleine natürlich, seine Jünger sind auch dabei und er sieht, wie eine große Menschenmenge auf ihn zukommt. Ja? Ich hatte überlegt, einfach das zu erzählen, habe ich gedacht, nein, das will ich, dass wir das einfach diese Geschichte mitnehmen, mitgehen in diese Geschichte, habe ich auch Elena gebeten, diese Geschichte vorzulesen. Elena?
Johannes 6, 1-15. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden das Passafest feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jeden auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrot und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote und dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso, und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein.
Es ist interessant. In jeder Evangelium, da gibt es eine andere Betonung, andere Schwerpunkte. Denn nicht jedes Evangelium hat alle Geschichten drin. Sind eigentlich, außer vor allem natürlich diese Hauptwoche, wo Jesus in Jerusalem kommt und dann stirbt und auferweckt wird. Das haben sie natürlich alle drin, aber sonst andere Geschichten, oft sind sie nicht drin, in allen vieren. Aber dieser ist eine davon. Und dadurch erkennt man, dass die Schreiber auch von Gott gelenkt eine andere Betonung für andere Gruppen haben wollen. Und dass der Johannes hat auch seine besondere Betonung hier gelenkt. Denn er gibt manche Details, die anderen auslassen. Matthäus betonte die Beweggründe, dass Jesus so innerlich bewegt war und sagt, die waren wie Hirten ohne Schafe und er wollte unbedingt helfen. Und Markus und Lukas betonen da eher auch nicht nur seine Betonung, seine Beweggründe, sondern auch, dass Jesus heilte und auch vieles gesagt hatte, die Belehrung auch im Vordergrund steht. Hier davon ist nicht zu reden. Da sehen wir das nicht. Sondern wir sehen dieses kleine, ja, ich nenne mal ein Spielchen, das Jesus macht mit seinen Jüngern. Ja? Denn Johannes erwähnt extra, und das sehen wir in den Worten, dass er schon wusste, was er vorhatte. Aber er sagt es nicht. Und der fragt ihn einfach, wo können wir Brot kaufen, dass all diese Leute das Essen bekommen? Und da ist dann der Philippus, ich nenne Philippus der Analyst, der fängt an zu rechnen, wahrscheinlich in Mathe, in der Grundschule wieder gut, ja, fängt an zu rechnen. Okay, so, jetzt jedes Brot, wir brauchen für 5-6 Personen pro Brot und mindestens und dann, ja, manche wissen mehr, manche weniger und dann kommt man, okay, ein Vor all diese Leute haben wir, was waren das, 5000 mindestens. Und dann sagt er, okay, dann habe ich hier, wenn ich Pfundbrote habe, ich kann ich mit 20 Leute. Und dann fängt man hochzurechnen und dann kommt der, das so viele Brote zusammen. Und dann auf einmal sagt er, okay, wie viel kosten diese Brote? Und dann kommt er und sagt, okay, 200 Denare. Denar ist ein Tageslohn für einen Menschen. Das heißt, was wäre heute vergleichbar so mindestens? Ja, bei den Mindestlöhnen 60, 70 Euro mal 200, das ist nicht ein Klecks. Und sagt er, und dann, ich weiß nicht, ob er so sagte, aber er sagt, oh, ich habe die Frauen und Kinder vergessen. Ach, 200 reichen nicht aus. Ja, so kommt es auch. Rechnen wir, das reicht nicht aus. Und dann ist der Andreas dran, wir sehen eben, er war ein Realist, ich sag mal. Er sagt einfach, was haben wir? Und er geht suchen. Während Philippus am Rechnen ist, ist er am Suchen. Was können wir auftreiben hier? Was haben wir hier? Und sein Erfolg war 5 Brote und 2 Fische. Das ist, was wir haben. Realist. Das haben wir, da sind die Leute. Und sagt er, hä? Das klappt nie. Ja. Und so kommt es, dass der Andreas, was er sieht, was er hat. Der Philippus sieht, was man haben muss. Aber sah nicht, was sie haben. Aber Jesus sah auf der einen Seite, wie wenig sie hatten. Auf der anderen Seite, wie groß diese Leute, wie viele Leute da waren. Und sah dann auch noch, hatte Augen für einen Gott, der aus dem wenig viel macht. Wir haben einen himmlischen Vater, der aus so wenig so viel machen kann. Wenn wir es ihm zur Verfügung stellen. Und es ist wichtig, als Jünger von Jesus auch diese Perspektive zu haben. Ja, denn überleg mal, oft neigen wir dazu, entweder das einfach zu sehen, wie es ist und sagen, das klappt nie, oder auszurechnen, wie es sein müsste und sagen dann, das klappt nie, oder vielleicht sehen wir einfach alles schwarz und sagen, es lohnt sich nicht zu gucken, das klappt sowieso nicht, das hat nie geklappt in der Vergangenheit, das wird auch heute nicht klappen, morgen auch nicht. Und wir sehen dabei in der Herausforderung überhaupt nicht, wir beziehen Gott nicht ein in die Rechnung. Was er vorhat, was Jesus tun will. Und als Nachfolger von Jesus sind wir herausgefordert, seine Perspektive zu übernehmen. Schauen wir nur auf das Wenige, was wir haben, oder auf Gott, der aus wenig viel macht. Und es ist interessant, dass Jesus nicht nur genug Brot gemacht hatte, sondern mehr als genug. Es war nachher mehr da als vorher. Ja. Und dann sehen wir eigentlich interessant, ist hier, was Johannes betonen wollte. Und zwar in den Augen von der Volksmenge. Denn in den anderen Evangelien kannst du lesen, und da steht einfach, dass Jesus geht auf den Berg, um alleine zu sein. Er nicht. Aber hier bringt Johannes einen Aspekt ins Spiel, und zwar, dass die Menschenmenge so angetan waren von diesem Wunder, dass sie gedacht haben, wir wollen diesen Mann als König haben. So einen hätten wir gern als König. Und Jesus wollte davon nichts haben und ist einfach gegangen. Ich weiß nicht, was in ihm vorging, als er auf den Berg ging. Ich weiß nicht, ob er da gehofft hatte, dass sie irgendwie hinter dem Wunder, was auch Christian auch gesagt hatte, blicken, dass da mehr ist als nur die Tatsache, dass sie satt geworden sind. Ich denke schon, dass vielleicht, weiß nicht, Frust wäre vielleicht das falsche Wort, aber schon traurig vielleicht, dass sie einfach immer wieder satt sein wollen. Es wäre ein super König zu haben, der immer mal aus 5 Brote mal 5000 speisen kann, nicht wahr? Ja, denk dran, wie das die Kasse mal erleichtern würde, dass wir nicht immer Brot kaufen müssen. Aber Jesus ging es um viel mehr und das merken wir am nächsten Tag, wie es Christian sagte. Denn am nächsten Tag wollen sie ihn wieder sehen, vielleicht wollen sie wieder Brot haben, vielleicht dachten sie, wir kriegen jetzt mal wieder Brot. Und er war nicht da. Und dann gehen sie auf die Suche und die finden ihn ganz woanders. Sie sagen, wie bist du hierher gekommen? Und Jesus sagt gar nicht, wie er da hingekommen ist, sondern er geht direkt zu ihren Motiven, warum sie da sind. Er sprach, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Der Vorwurf von Jesus ist einfach, die dachten nur an ihr irdisches Wohl. Sie wollten einen König haben, damit es ihnen gut geht. Das ist alles, was sie gelernt haben aus diesem Wunder. Ihre einzige Lehre, mindestens für diese Leute, es waren natürlich nicht alle 5000, aber für diese Leute, die Jesus anspricht, ist einfach, sie wollen nur wieder satt werden. Und es ist wie Jesus sagte, dieses Wunder, sie sagen, das ist ein Wunder, aber Jesus sagt im Grunde genommen, nein, das ist ein Zeichen. Johannes nennt die Wunder fast immer Zeichen, weil sie auf etwas zeigen. Sie zeigen auf etwas, was mehr ist als das, was gerade passiert. Und wenn wir darüber nachdenken, vor allem in diesem Zusammenhang, dass da eine große Menge von Juden sind, dass da eine große Gruppe von Menschen sind, die in der Wildnis sind, da sind keine Dörfer da, die sind nicht in der Stadt, sie sind in der Wildnis, sie haben Hunger und haben nichts, um sich satt zu machen. Und da passiert etwas, dass alle satt geworden sind. Tja, was würde ein gläubiger Jude denken? Sollte. Ja. Jeder Jude, der im Glauben aufgewachsen ist, würde wissen eigentlich ganz genau über jede Station in der Wüstenwanderung und würde ganz genau sagen können, da ist schon so einiges an Ähnlichkeit mit diesem Ereignis, wo Gott Manne geschickt hat, um dem Volk Essen zu geben. Aber auch damals war nicht nur, dass Gott wollte, dass sie die Wüste überleben, sondern es sollte eigentlich mehr dahinter stecken. Und das hatte Mose schon gesagt in Kapitel 8 von 5. Mose. Da stehen sie, da haben sie das alles geschafft, stehen direkt davor, in Kanaan einzumarschieren. Und bevor sie einmarschieren, geht Mose, weil er wusste, er geht nicht mit. Er darf nicht mit. Gebe ihnen sehr wichtige Lehren. Und das ist das ganze 5. Mose, ist praktisch, er macht das so erstmal Revue passieren und dann immer wieder sagt er wichtige Sachen. Und hier ist einer davon in Kapitel 8. Du sollst an deinen ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt haben, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Und hier fordert Mose das Volk heraus. Er fordert sie dazu auf, denkt darüber nach, was euch passiert ist. Denn vieles, was uns geschieht, ist nicht einfach ein Geschehen, ein Erlebnis. Es steckt so oft so viel dahinter. Wir können so viel lernen aus den Dingen des Alltags, wenn wir einfach unsere Augen öffnen. Ich bin dankbar für das, was Arne gesagt hat, weil es war einfach eine ganz einfache Sache im Alltag. Fahrradfahren. Und doch hat sie was erkannt, was für uns alle wichtig ist. Und so ist unser Leben mit Gott. Wenn wir glauben, dass Gott mit uns geht jeden Tag, dann ist dieser Tag nicht ein normaler Tag. Wir müssen nur die Augen dafür öffnen, was Gott durch uns tun will, was Gott uns zeigen will, was wir lernen können, was wir für ihn tun können. Und das ist das, wozu Mose auch die auffordert. Ja, er sagt, damals schon sagte Mose und alle Juden, die seitdem können es lesen oder wissen, dass es Gott nicht nur um Brot, um Manna ging, sondern es ging darum, dass sie lernen, dass alles, was sie brauchen, von Gott kommt. Vor allem von seinem Wort. Und das ist das, worauf auch Johannes aufmerksam machen will. Denn im nächsten Vers sagt er, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird er euch, der Menschensohn, geben. Wenn wir darüber nachdenken, wir Menschen haben alle Hunger. Aber es ist ein Hunger nach mehr als nur Nahrung, Essen, Lebensmittel? Es ist ein Hunger nach mehr. Wir haben alle einen Hunger nach Liebe, geliebt zu werden, bedingungslos. Wir haben Hunger danach, dass unser Leben eine Bedeutung hat. Wir wollen wissen, dass es etwas Sinnvolles im Leben gibt. Wir haben einen Hunger nach wahren Freundschaften. Nach mehr als das, was diese Welt zu bieten hat. So, in dieser Hunger drückt sich verschiedenartig aus. Und dieser Hunger ist da, weil am Anfang die Menschen mit Gott gebrochen haben. Der Gott, der all unser Hunger stillt, haben sie den Rücken gekehrt. Und seitdem leben wir auf der Suche nach dieser Sehnsucht nach dem, was Gott nur geben kann. Und das große Problem der Menschheit ist, dass sie diesen Hunger an falschen Orten stillen oder versuchen zu stillen. Eine Frau geht in eine Beziehung mit einem Mann ein, um diesen Hunger gestillt zu bekommen und hört gar nicht drauf, dass andere sagen, der ist nicht so gut für dich. Das ist ein schlechter Mensch, aber dieser Hunger ist da und sie will unbedingt diese Beziehung haben und diesen Hunger gestillt haben. Dann sucht es einen falschen Ort. Warum machen so viele Menschen mit beim DSDS oder was auch immer diese Talentshows sind? Ja, die haben einen Hunger nach Anerkennung. Es tut so gut, da zu stehen und zu hören, wie andere klatschen. Um zu zeigen, ich bin wer. Und diesen Hunger nach Anerkennung und nach Annahme und nach Sinn. Wenn ich wer bin, dann habe ich einen Sinn in meinem Leben. Und dieser Hunger ist da. Und so suchen sie das dort. Die Werbung spielt mit diesem Hunger. Ganz gewaltig. Ja? Ja? Wenn du dieses Auto hast, dann werden die Frauen kommen. Ja? Wenn du diesen Duft trägst, dann werden die Männer das riechen und einfach nicht widerstehen können. Wenn du unser Produkt trinkst, dann hast du Freunde, dann bist du zusammen, du bist gesellig, du hast wahre Freunde. So kann sogar der Sport ein Ersatz dazu dienen. Für 90 Minuten bist du dabei, du bist mittendrin, du bist ein Teil von einem Ereignis, was größer ist als du selbst. Und verlierst du in diese Sache und stillst deinen Hunger. Aber das Problem mit all diesen Sachen und anderen Sachen, die dann dazu kommen, ist, dass sie die Hunger nur für eine kurze Zeit stillen. Und dann ist man wieder da mit seinem Hunger, mit seiner Sehnsucht nach etwas. Und dann findet man nicht die Befriedigung oder das Stillen von diesem Hunger in einer Beziehung und dann wechselt man die Beziehung und denkt, die andere Beziehung muss auch klappen. Oder wechselt man den Duft und dann klappt es auch besser oder was auch immer. Oder sogar ist das vielleicht Deo sogar. Benutzt einen anderen Deo und dann klappt es. Aber die Sache ist einfach, überleg mal. Das, was wir suchen, um unseren Hunger zu stillen, schafft es nicht, weil Gott in uns etwas gelegt hat, wo nur er es stillen kann. Und das ist das, was Jesus gesagt hatte hier. Bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Das heißt, Jesus sagt, ich kann etwas geben, Nahrung, was wirklich Bestand hat. Das heißt, nicht nur heute da ist und am Morgen hast du Hunger wieder. Ganz klar redet er nicht vom Brot, das wir essen, sondern von etwas für unsere Seele, für unser Geist, für das in uns, was uns etwas gibt, was uns auf Ewigkeit hin befriedigt, erfüllt. Es ist nicht heute da, morgen weg. Diese Nahrung, sagt Jesus, stillt bis in die Ewigkeit. Das hat Bestand. Das vergeht nicht. Und er sagt sogar, ja, mein Vater hat es bestätigt. Und weiß direkt nach dem Wunder, das gerade geschehen ist. Und das Verrückte ist, dass sie nicht einfach sagen, ach ja, das Wunder, das musste einfach mal A, B, C und man, dass man das verbindet miteinander, sondern die sagen, die gehen immer noch von sich aus. Und die sagen dann in Vers 28, was für Dinge mussten wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Hört ihr die Betonung? Ja? Was müssen wir tun, um etwas zu erreichen, um etwas zu bewirken? Denn sie wollen ihre Leistung bringen, denn wenn sie ihre Leistung gebracht haben, können sie es abhaken, können sie sagen, ich habe meinen Schein, ich bin dabei. Es gibt viele Menschen, die lieber ihr eigenes Ding machen wollen, die es sehr schwer tun, sich auf andere zu verlassen. Aber das ist genau das, was Jesus verlangt. Denn er dreht es um und sagt, das, was ihr tun wollt, tun könnt, ist an mich zu glauben. Mir Vertrauen zu schenken. Und das ist nicht etwas, wo du einen Schein holst, wo du eine Leistung bringst, sondern das ist ein sich verlassen auf einen anderen. Vertrauen ist der Weg von Jesus. Da ist kein Platz dafür, dass man mit Stolz sagen kann, ich habe es geschafft. Das ist nicht der Weg Gottes. Sein Weg ist der Weg des Vertrauens. Und man merkt dann einfach in dem Gespräch, dass sie so weit weg waren davon, denn sie sagen, okay, Moment, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen und dass du uns beweist, wo bleibt dieser Beweis? Und ich denke mir, Moment mal, das kann doch nicht sein. Sie haben gerade ein Wunder erlebt, vor einem Tag. Und sie sagen, gib uns einen Beweis. Und das ist so ein bisschen, denke ich, ihre Einstellung, die viele Leute haben. Wenn ich ein Wunder sehe, dann glaube ich an Gott. Aber dann sieht man ein Wunder und dann denkt man, nee, das ist nicht der Wunder, den ich sehen wollte. Ich will noch ein Wunder haben. Und zwar, der nach meinem Geschmack ist. Und so wollen sie eigentlich, ich sag mal einig, die wollen keinen Gott haben, sie wollen lieber einen Weihnachtsmann, der einfach ihren Wunsch erfüllt. Ja, gib mir ein Wunder als Beweis, dann glaube ich an dir. Aber wenn Jesus nach ihrer Nase tanzt, dann ist er nicht mehr Gott, sondern sie sind Gott und sie bestimmen. Und das, darauf geht Jesus gar nicht ein. Und dann geht es hin und her und hin und her. Und dann reden sie von Mose in der Wüste und da sagt, das war wirklich was Besonderes. Und Jesus sagt, Moment mal, das war nicht Moses, das war Gott. Und denkt daran, Gott will auch mehr als nur diese Nahrung geben. Gott will was anderes. Und dann kommt er zu diesen Worten, die uns so bekannt vorkommen. Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Er ist es, der wahres Leben gibt. Ein Leben in Erfüllung. Er stillt den Hunger in uns, den kein Gericht auf dieser Erde geben kann. Auf Dauer. In der Gemeinschaft mit ihm kommt eine Erfüllung, die man nirgendwo anders findet. Hungerst du nach Liebe und Geborgenheit? Da ist Liebe und Geborgenheit bei ihm. Viel mehr, als was ein Mensch geben kann. Hungerst du nach Anerkennung und Sinn in deinem Leben, dann steig ein in seine Geschichte, in seinem Reich. Da wird etwas Großes gemacht. Und wir dürfen daran teilhaben. An den Aufbau seines Reiches. Wenn du ein Kind des allmächtigen Gottes bist, dann bist du in einem Ewigkeitsgeschäft, sozusagen. Und was Jesus hier sagt, ist nicht etwas, was er von uns verlangt, was er nicht selbst getan hatte. Denn Jesus hat dasselbe praktisch durchgemacht. Denn wenn wir überlegen, Jesus war auch in der Wildnis. Jesus hatte auch Hunger wie sie, viel mehr sogar, weil er 40 Tage lang nichts gegessen hat. Aber als er versucht wurde, aufgefordert wurde, mach mal aus diesem Stein Brot, das kannst du doch. Da verzichtete er. Und welche Worte zitierte er da? Er zitierte die Worte von Mose, die sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jesus macht klar für uns, für alle, dass die Gemeinschaft mit Gott, der Weg mit ihm, manchmal Verzicht bedeutet. Und dass Verzicht auch etwas Gutes hat, wenn es den Weg zu Gott frei macht. Und wenn wir keinen Verzicht üben können, dann manchmal bauen wir den Weg zu Gott zu, weil wir immer alles haben wollen und nicht verzichten können oder auf nichts verzichten wollen. Es gibt viele wichtige Dinge, als was wir suchen, um unseren Hunger und Sehnsucht zu stillen. Jesus sagt, nimm Gottes Wort in dir auf, lass dich damit füllen. Und nicht mit den Dingen, die man im Leben so hat, die alle so kurzfristig sind und nur kurz Freude und Frieden und was weiß ich auch geben. Nimm das, was Bestand hat und erfüllt. Und ich finde auch bezeichnend, das habe ich auch in meinem Leben erfahren, wenn wir diesen Hunger und durch Jesus stillen, wenn wir das erleben, dass er wirklich das Brot des Lebens ist für uns. Wenn wir erleben, dass er unser Durst in unsere Seele löscht und wirklich löscht. Da kommt dann unweigerlich der Gegner Gottes und will uns davon ablenken. Und genauso wie Jesus in der Wüste will er uns dazu bringen, dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf das lenken, was sofort stillt. Was zu unser Hunger stillt. Schau nur auf das Hier und Jetzt, schau nur auf deine Bedürfnisse und dann wirst du das stillen können, jetzt und nicht warten müssen. Wir müssen sehen, der Teufel will unsere ganzen Augen nur auf das Hier und Jetzt richten. Dass wir nur das sehen, was hier los ist. Und wenn wir immer nur das sehen, was hier los ist, dann werden die Bedürfnisse größer und dann wird dieser Hunger wieder kommen. Und dann werden wir Kompromisse eingehen, damit wir diesen Hunger gestillt bekommen. Und er sagt immer wieder, vergiss das Ewige. Du kannst deine Bedürfnisse, deinen Hunger sofort stillen. Und Jesus wusste und weiß, manchmal ist Verzicht der große Weg Gottes. Nicht für Verzicht an sich, sondern Verzicht, um mit Gott zu gehen, um diesen Weg zu gehen, um nicht diese Gemeinschaft mit Gott zu stören. Und so jeder muss sich einfach fragen, die Frage stellen, wo will mich der Teufel ablenken von Gottes Weg, von der Gemeinschaft mit ihm, die das erfüllt, was nichts anderes erfüllen kann. Wir haben alle unsere Schwachpunkte und wir müssen die kennen. So haben über die Jahrhunderte Menschen davon gesprochen, dass eigentlich Verzicht eine heilige Übung sein kann, weil wir verzichten, um mit Gott, uns Gott zu nähern, mit ihm zu sein. Denn er ist unser Brot. Er ist die Nahrung, die Bestand hat. Er ist das Brot des Lebens, das den Hunger in unserer Seele stillt, und zwar auf ewig. Beten wir zusammen. Herr Jesus, du bist unser Brot des Lebens. Du stillst den Hunger in uns. Du gibst uns etwas, was wir nirgendwo finden können. Und so oft sind wir Menschen so verrückt, weil wir das irgendwie auf eigenem Wege machen wollen oder uns selbst im Mittelpunkt stellen. Und du sagst immer wieder einfach, komm zu mir, um das zu bekommen, was du selbst nicht arbeiten kannst. Öffne unsere Augen, Herr, zu sehen, wie wir dieses Leben mit dir leben können, die in Ewigkeit Bestand hat. Ein ewiges Leben. Danke, Herr, für deine Erlösung, die auch ermöglichte, dass wir mit dir Gemeinschaft haben können, diesen Hunger gestillt bekommen können. Gib uns die Kraft, das einfach in Alltag auszuleben, auch gegen den Strom dieser Welt und auch ein Licht zu sein. Denn was wir haben in dir, ist so viel größer und besser als alles, was diese Welt zu bieten hat. Egal, was die anderen uns einreden wollen. Danke dafür, Herr. Dir sei alle Ehre in Ewigkeit. Amen. So gehe in der Bewusstsein, dass Gott mitgeht, dass Gott dir nur Gott dir das geben kann, was du suchst, dass Gott dein Herr ist.